brennen uns ganz sehr auch. Und wir fühlen uns auch sehr stark verbunden mit euch. Halleluja. Jetzt möchte ich von euch eine Antwort bekommen, bevor ich eine Frage stelle. Also, ein kleiner Hinweis. Der Antwort ist an ganz viele Fragen die Antwort, ja? Also, Matthias, kannst du mal lauter sagen? Jesus! Und jetzt kommt die Frage, wer ist in unserer Mitte? Halleluja, das ist sehr schön, immer vor Augen zu halten. Ist eine sehr starke Wahrheit. Und ich möchte jedes Mal, wenn ich hier bin, das euch zu geben. Amen. Also, wenn ihr mich seht, dann wisst ihr, Gott ist hier. Halleluja. Ich begrüße euch ganz herzlich. Und dazu gehören auch unsere Livestream-Zuhörer. Ihr seid heute Morgen alle aufgestanden, stimmt? Und das ist eine gute Entscheidung. Und ich freue mich, euch hier zu sehen und euch durch Gottes Wort zu ermutigen. Ich möchte am Anfang beten. Herr Jesus Christus, ich danke dir, dass du da bist. Danke, Herr, dass du uns hilfst, dich immer wieder besser zu verstehen und in unsere Herzen Platz zu machen für dich und für dein Wort. Ich danke dir, Herr, dass du heute am Arbeiten bist mit uns. Ich preise dich, Herr, dass wir heute deine Herrlichkeit und deine Liebe besser kennenlernen. Amen. Heute werden wir ein Bibelvers betrachtet und der steht in Sprüche 24 mit Vers 16. Ich lese vor. Denn der Gottesfürchtige fällt siebenmal und steht jedermal auf. Aber die Gesetzlosen stürzen nieder im Unglück. Heute werden wir nur der erste Teil von diesem Vers ein bisschen näher betrachten und hoffe ich, dass auch eine ganz große Ermutigung für euch ist. In anderer Übersetzung steht auch der Gerechte. Aber ich verrate euch was, ist der gleiche. So, mein erster Punkt ist, wer sind die Gottesfürchtigen? Ich habe in der Schule gelernt, dass es 4 Menschenrassen gibt. Kennt jemand? Die rote, die gelbe, die schwarze und die weiße. Die Bibel aber kennt nur 2 Sorten von Menschen. Die Gottesfürchtigen und die Gottlosen. Gottesfürchtig, laut Theologe Wolfhard Pannenberg, bedeutet, Gott als Gott anzuerkennen in seiner Erhabenheit und Macht, als den Schöpfer, von dem unser Leben in jedem Augenblick abhängt und als Richter, von dem nichts verborgen bleibt. Die Gottesfurcht bezeichnet die rechte Haltung der Gottheit und seinem Willen gegenüber. Gottesfurcht wird nicht als Furcht im Sinne des Schreckens oder Ängstes ängstlichen, eingeschüchtert Seins verstanden. Sie führt zur Befolgung der Gebote Gottes und wird als Anfang der Weisheit verstanden. Als Beispiel in dem Alten Testament haben wir hierfür Hiob, und im Neuen Testament werden Simeon und Lydia als gottesfürchtig bezeichnet. Ansonsten spricht die Bibel von Gottesfürchtigen. Einfacher zu formulieren wäre: jeder, der Gott als persönlicher Schöpfer und Retter anerkennt und auch die richtige Haltung gegenüber ihm und seinem Wort hat, ist gottesfürchtig. Und noch einfacher wäre es zu sagen: Wir sind hier gemeint, du und ich. Es geht um uns, mindestens in diesem Bibelvers. So, jetzt freue ich mich, dass wir alle verstanden haben, dass es um uns geht. Und komme ich zum zweiten Punkt. Ich lese noch den Vers vor, denn der Gottesfürchtige fällt siebenmal und steht wieder auf, aber die Gesetzlosen stürzen nieder im Unglück. Wir konzentrieren uns auf den ersten Teil von diesem Vers. Zweiter Punkt: die Gottesfürchtigen fallen. Fallen beschreibt eine Aktion in der Gegenwart, im Hier und Jetzt. Und hier ist nicht die körperliche Bewegung gemeint, wenn wir aus dem Gleichgewicht geraten und daraufhin zum Stillstand kommen, obwohl das für uns sehr bildhaft vorzustellen ist. Hier ist auch nicht gemeint die kleine Fußballunfälle. Fallen in unserem Kontext beschreibt die Aktion, die ein Nachfolger von seinem Vorläufer trennen kann. Fallen bedeutet hier sündigen. Stimmt? So, und jetzt kommt die Frage: Warum fallen wir? Ein Grund kann sein, Licht ist nicht, ich laufe im Dunkel, dann kann es sehr schnell passieren. Oder ich bin müde, oder ich bin nicht aufmerksam. Es gibt ganz viele Gründe. Heute möchte ich diese Gründe nicht in Licht bringen, sondern ich möchte unterstreichen, betonen, dass wir fallen. Ich möchte heute durch zwei Beispiele das deutlicher machen. Und in diese Beispiele geht es um zwei große Männer Gottes, die auch gefallen sind. Wir werden uns auch anschauen, wie die reagiert haben. Das ist mein Sohn. So, erstes Beispiel. Die Geschichte finden wir in 1. Samuel Kapitel 15. Es geht um Saul. Saul ist der erste König Israel. Und er bekommt den Auftrag von Gott durch den Propheten Samuel, die Amalekiter zu vernichten. Ich lese in 1. Samuel 15, Vers 2 und 3. So spricht Jahwe der Herrscharen: Ich habe angesehen, was Amalek Israel getan und wie er sich ihm in den Weg gestellt hat, als es aus Ägypten heraufzog. Nun ziehe ich hin und schlage Amalek und verbannet alles, was er hat, und schöne seiner nicht. Und töte vom Manne bis zum Weibe, vom Kinde bis zum Säugling, vom Rinde bis zum Kleinvieh, vom Kamel bis zum Esel. Starker Auftrag. Saul sammelte seine Armee, ungefähr 200.000 Krieger, und marschierte zu dem Stadt der Amalekiter. In dieser Stadt befanden sich auch ein anderes Volk, die Keniter. Saul war clever und hat eine Botschaft dort gesendet und hat gesagt zu Keniter: Zieht aus, und wenn ihr das nicht macht, dann werden wir euch auch vernichten. Und tatsächlich, die Keniter haben Angst gehabt und die sind ausgezogen. Dann schlug Saul die Amalekiter vernichten von Havila bis nach Shur, das östlich von Ägypten liegt. Und bis hierhin verlief alles nach Plan. Ich lese den Vers 9 weiter vor. Aber Saul und das Volk verschönten Agag und die besten Schafe und Rinder und das Vieh zweiter Güte und die Lämmer und alles, was gut war, und wollten den Bann an ihnen nicht vollstrecken. Was aber abschätzig und untüchtig war, das bannten sie. Der Herr spricht mit Samuel, sein Propheten, und sagt: Es tut mir leid, dass ich Saul zum König gemacht habe, weil er nicht treu und gehorsam ist. Und als Samuel das gehört hat von Gott, tat er Fürbitte den ganzen Nacht. Eine ganze Nacht für jemanden zu beten. Das habe ich bis jetzt nie geschafft. Ich denke, der Saul hat ihm was ganz Wichtiges bedeutet. Und ich denke auch, dass Saulus ein ganz guter Kerl war. Weil ich für jemanden, der nicht gut ist, kann man Fürbitte eine ganze Nacht. Also für mich mindestens ist ganz schlecht, das zu vorstellen, mich vorzustellen. Ganz früh am Morgen ging Samuel zu den Saul, und Saul, der war beschäftigt, ein Denkmal sich zu bauen für diesen großen Sieg gegen Amalekiter. Dann trifft er Saul, und als Saul ihm sah, sagt: Sei gesegnet, ich habe den Auftrag des Herrn erfüllt. Nun, Samuel hat begriffen, dass Saul ein bisschen daneben ist, und er wollte seine Augen öffnen. Und dann fragte Samuel Saul: Was höre ich? Denn Geschrei von Schafen und Rindern kommt bis hierher. Dann musste Saulus das zugeben und sagte: Meine Männer haben die besten Schafe und Rinder hierher gebracht, damit wir sie für deinen Gott als Brandopfer darbringen. Und ich denke, das machte Samuel noch traurig. Und dann antwortete Samuel zu Saul: Sag mal, Saul, kennst du unser Gott nicht? Gefällt unser Gott mehr Brandopfer als Gehorsam? Denn Ungehorsam ist genauso schlimm wie Zauberei. Und jetzt, in diesem Augenblick, hat Saul verstanden, dass er gefallen war und dass er gesündigt hat. Samuel musste ihm noch eine Botschaft von Herr verkündigen, und zwar folgende: Weil du nicht auf mich gehört hast und auch nicht treu warst, wirst du nicht länger über Israel König sein. Er hat diese Botschaft bekommen. Es hat ihm nicht ganz so viel gefallen, weil später dann Buße getan hat. Für ihn war wichtiger, dass Samuel nicht von ihm zurücktritt, sondern mit ihm zu dem Ältesten kommt und ihm bestätigt. Und wir wissen, dass Saul in Ungehorsam geblieben ist, so lange, dass er eine Frau besucht hatte, die mit toten Geistern kommunizieren konnte. Und das ist traurig. Stimmt? Ich finde es sehr traurig. Aber wir wissen, dass alles, was wir machen und jede Entscheidung hat auch Folgen. Und jetzt komme ich zum zweiten Beispiel. Und hier geht es um David, der Sohn Isai. Die Geschichte finden wir in 2. Samuel 24. Gottes Zorn entbrannte wieder einmal gegen Israel und er brach David gegen das Volk auf. So befahl er: Geh und zähle das Volk von Israel und Juda. So, ich habe das auch nicht verstanden, warum Herr sowas spricht. Das hat Herr gesprochen. David bekommt diese Idee in seinem Herzen. Dann geht David zu seinem Heerführer Joab und sagt ihm, ich zitiere: Zieh durch alle Stammsgebiete Israels und von Dan bis Beersheba und zähle alle wehrfähigen Männer, damit ich weiß, wie viele es sind. Und auch wenn Joab keine Antwort dafür bekommen hat, wieso er das machen sollte, ging er los, um Davids Befehl zu erfüllen. Nach 9 Monaten und 20 Tagen kehrt er mit dem Ergebnis. Das waren 800.000 wehrfähige Männer in Israel und 500.000 in Juda. Und jetzt lese ich den Vers 10. 2. 24, Vers 10. Aber David schlug sein Herz, nachdem er das Volk gezählt hatte. Und David sprach zu Jahwe: Ich habe sehr gesündigt in dem, was ich getan habe. Und nun, Jahwe, lass doch diese Ungerechtigkeit deines Knechtes vorübergehen, denn ich habe sehr töricht gehandelt. David empfindet in seinem Herzen, das war nicht gut, was ich gemacht habe. Anstatt mich auf Gott zu stützen, habe ich versucht, meine Kraft und meine Weisheit in Tat umzusetzen. Zu sehen, auf wer ich mich stütze. Und am nächsten Tag schickt Gott den Prophet Gad zum David, damit er aus 3 möglichen Strafen eine auswählt. Und zwar 7 Jahre Hunger, 3 Monate Flucht vor seinen Feinden oder 3 Tage lang eine schwere Plage im ganzen Land. Alles, was wir machen und jede Entscheidung, die wir treffen, hat Folgen. Ich lese den Vers 14 vor. Und David sprach zu Gad: Mir ist sehr Angst. Mögen wir doch in die Hand Jahwes fallen, denn seine Erbarmungen sind groß. Aber in die Hand der Menschen lass mich nicht fallen. Ich weiß nicht, ob das die richtige Antwort war. Aber hier können wir erkennen, dass David ein bisschen Gott kannte. Der wusste, mit Menschen kann ich nicht Gutes erwarten, aber von Gott kann ich, weil seine Barmherzigkeit ist groß. Und darum hat David sehr weise diese dritte Plage, die dritte Strafe erwählt. Da sandte Gott eine Plage, die 3 Tage im ganzen Land wütete. Es starben 70.000 Menschen. Der Herr hatte Mitleid und sagte zu dem Engel, der unter dem Volk wütete, es reicht. Ich lese den Vers 16 und 17 vor. Und als der Engel seine Hand gegen Jerusalem ausstreckte, um es zu verderben, da reute Jahwe des Übels und er sprach zu dem Engel, der unter dem Volke verderbte: Genug, ziehe jetzt deine Hand ab. Der Engel Jahwes war aber bei der Tenne Araunas des Jebusiters. Und als David den Engel sah, der unter dem Volk schlug, sprach er zu Jahwe und sagte: Siehe, ich habe gesündigt und ich habe verkehrt gehandelt. Aber diese Schafe, was haben sie getan? Es sei doch deine Hand wider mich und wider das Haus meines Vaters. Der Propheten Gad kommt zu David und ratet ihm, dort auf dieses Land zu gehen und ein Altar vor Gott zu bauen und dort Opfer zu bringen. Da ging David zu diesem Mann, kaufte das Land, richtete dort ein Altar und brachte Brandopfer. Und ich lese den zweiten Teil von Vers 25. Der Herr erhörte sein Gebet für das Land und die Plage in Israel hörte auf. Ich werde ein wenig später auf diese 2 Beispiele noch zurückkommen. Jetzt lass uns sehen, was diese Aussage 7-mal bedeutet. Denn der Gottesfürchtige fällt 7-mal und steht jedermal auf. Die gleiche Aussage 7-mal taucht auch im Gespräch von Petrus mit Jesus auf, wenn es um Vergebung geht. Petrus fragt: Wie oft soll ich meinen Bruder vergeben? Bis 7-mal? Ich denke, für Juden damals war eine sehr hohe Zahl. Da kann man so ein bisschen spekulieren. Die Woche hat 7 Tage. Soll ich jeden Tag meinen Bruder einmal vergeben? Ganz erstaunt war von Jesus Antwort. Jesus antwortete: Ich sage nicht 7-mal, sondern ich sage 70-mal 7. Und dieses Wortspiel gibt dem Aussage Kraft und Dynamik, weil die Bedeutung ist nicht: Wir sollen unsere Brüder 490 Mal vergeben und dann ist Sense, sondern ständig, immer wieder. Und so kommen wir zu dem dritten Punkt. Die Gottesfürchtigen stehen auf. Ich lese nochmal den Vers. Denn der Gottesfürchtige fällt 7-mal und steht jedermal auf, aber die Gesetzlosen stürzen nieder im Unglück. Jetzt stellt sich die Frage, warum können wir aufstehen? Ich habe noch einen anderen Text, der steht in Römer 8, Vers 35 bis 39. Wer wird uns scheiden von der Liebe Christi? Drangsal oder Angst oder Verfolgung oder Hungersnot oder Blöße oder Gefahr oder Schwert? Wie geschrieben steht, um deinetwillen werden wir getötet den ganzen Tag. Wie Schlachtschafe sind wir gerechnet worden. Aber in diesem allen sind wir mehr als Überwinder durch den, der uns geliebt hat. Denn ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürsttümer, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch Gewalten, weder Höhe noch Tiefe, noch irgendein anderes Geschöpf uns zu scheiden vermögen wird von der Liebe Gottes, die in Jesu Christus ist, unserem Herrn. Als ich das erste Mal diese Bibelverse gelesen habe, boah, das war ich sehr ermutigt. Ich habe so die erste Verse nicht so richtig verstanden, aber was mir geblieben ist, niemand und nichts kann mich von Gottes Liebe trennen. Das war für mich sehr stark, sehr ermutigend. Dann habe ich gedacht, jetzt bin ich nicht mehr alleine in jeder Situation meines Lebens. Jetzt habe ich Jesus. Und Jesus ist nicht nur jemand, der neben mir sitzt, sondern der kann helfen. Amen. Der kann helfen. Der ist ein Helfer. Dann habe ich gedacht, warum gibt es Menschen, die getrennt von Gott leben? Ist dieser Text, was wir gerade gelesen haben, nicht wahr? Ist der Text von Römer 8 nicht wahr? Weil wir wissen, Gottes Wort ist die Wahrheit. Dort hieß, nichts und niemand kann uns von Liebe Gottes trennen. Stimmt? Haben wir gerade gelesen. Und dann auf einmal habe ich erkannt, dass alle Menschen, die von Gott getrennt leben, die Gottlosen sind. Menschen, die Gottes Wort nicht glauben und Gott keine Ehre geben. Und ich war auch eine davon. Und so wurde mir klar, dass die einzige Sache, die uns von Gott trennen kann, Sünde ist. Und zwischen dieser Spanne Gottes Verheißungen, niemand und nichts kann uns von Gottes Liebe trennen. Und die andere Spanne, Sünde, kommt Gottes Lösung. Und Gottes Lösung ist Jesus. Jesus hat am Kreuz von Golgotha die Strafe für unsere Sünde bezahlt. Und jeder, der glaubt und die Vergebung der Sünde als Geschenk annimmt, ist mit Gott versöhnt. Johannes sagt uns in seinem ersten Brief und Kapitel in Vers 9, wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Dann habe ich schnell verstanden, die Verheißungen Gottes ist in Jesus erfüllt. Niemand und nichts kann uns von Gottes Liebe trennen. Auch nicht Sünde, wenn wir sie bekennen. Und anhand dieser Reihenfolge Handlungs Gottes habe ich es richtig verstanden, dass alle Verheißungen Gottes durch Jesus Christus für mich persönlich gültig sind. Nun ein bisschen zurück. Warum können wir aufstehen? Weil wir die Sünde vergeben bekommen haben. Weil wir Verheißungen Gottes in Anspruch nehmen. Und ich würde mich freuen, wenn wir Gebrauch von Verheißungen Gottes machen. Ich habe erkannt, dass nichts Ermutigerendes gibt, als Gottes Verheißungen in Anspruch zu nehmen. Und jedes Mal, wenn ich hier komme, möchte ich euch ermutigen. Nimm Gottes Verheißungen und mach Gebrauch. Ich möchte jetzt zusammenfassen. Unser Vers steht in Sprüche 24, 16. Denn der Gottesfürchtige fällt siebenmal und steht jedermal auf, aber die Gesetzlosen stürzen nieder im Unglück. Laut Gottes Wort gibt es nur Gottesfürchtige und Gottlose. Gottesfürchtige sind diejenigen, die Gott und seinem Wort gegenüber eine richtige Haltung haben, und die Gottlosen sind diejenigen, die Gott keine Ehre geben. Im zweiten Punkt, die Gottesfürchtigen können fallen, haben wir gesehen, dass Fallen mit Sündigen gleichzusetzen ist. Und das siebenmal immer wieder bedeutet. Hier haben wir auch zwei Beispiele von zwei großen Männern Gottes, Saul und David. Bei Saul war ungehorsam und bei David war dieser Stolz, der wollte sich auf seine eigene Kraft stützen. Bei dritter Punkt, die Gottesfürchtigen stehen auf. Wir haben die Gottesverheißungen im Römerbrief, dass nichts und niemand uns von seiner Liebe trennen kann. Jedoch gibt es Menschen, die getrennt von Gott leben. Aber wir haben festgestellt, dass der Grund hierfür Sünde ist. Nun wissen wir auch, dass Gott eine Lösung uns vorbereitet hat, und das ist Jesus. Jesus hat durch seinen Tod am Kreuz den Preis für unsere Sünde bezahlt. Und wir haben auch die Verheißung in 1. Johannesbrief, Kapitel 1, Vers 9. Wenn wir unsere Sünde bekennen, dann ist er treu und gerecht, uns zu vergeben und uns von allen Schulden zu befreien. So, wir stehen auf, weil Jesus unsere Sünde vergeben hat. Wir stehen auf, weil wir Gottes Verheißung in Anspruch nehmen. Egal wie stark wir sind, wir fallen. Ist gut, dass wir nicht so oft fallen, das freut mich. Und ist gut, dass wir in Nähe Gottes sind, das freut mich noch besser, noch mehr. Weil wenn wir ein bisschen rutschen, dann ist Gott ganz nah und kann uns schon helfen. Meine Ermutigung ist, sei nicht alleine und erkenne sofort, wenn du gefallen bist. Saul, der hat nicht sofort erkannt. Der hat nur halbe Sache von Gottes Auftrag gemacht. Und was hat er gedacht? Ich habe das Befehl von Herrn erfüllt. in 1. Thessalonike Brief, Kapitel 5, mit Vers 17. Dort steht, betet ohne Unterlass. Na, viele verstehen jetzt, den ganzen Tag und den ganzen Nacht zu beten. Ich glaube, das ist nicht so gemeint. Ich glaube, ich bin überzeugt für mich selbst, dass Gott gemeint hat, kommt zu mir und bittet, betet. Also mir macht nichts größere Freude, als meinem Sohn zu helfen, ihm was zu geben. Und wenn er kommt und sagt, Papa, bitte Gummibärle, dann mein ganzer Wunsch ist, ihm Gummibärle zu geben. Ja. Klar muss ich erst mal fragen, ob der schon gegessen hat vorher oder Mama was schon vorher gegeben hat. Aber mein Wunsch ist, ihm zu geben. Und ich denke, Gott freut sich, wenn wir zu ihm kommen, um etwas zu bitten und zu ihm zu beten, Ehre geben. Und ich habe gemerkt, wenn wir fallen, unsere Tendenz ist, nicht mehr zu beten und zu bitten. Stimmt? Also ein kleiner Tipp, wenn etwas in diese Richtung bei euch passiert, dann haben wir eine Verheißung in 1. Johannes und sollen wir Gebrauch von diesen Verheißungen machen. Weil David, der hat erkannt, der schreibt im Psalm 32, glücklich ist der Mensch, der Herr die Sünde nicht verrechnet. Das hat er auf sein eigenes Leib und Leben erfahren. Und so ist eine Ermutigung, ist immer eine Sünde, die uns zu Fall bringt. Ob ungehorsam ist oder nur halbe Sache mit Gott gemacht ist. Ja, ich möchte diese Gründe nicht eingehen. Ich möchte mehr betonen, wir stehen auf, weil wir Gottes Verheißungen in Anspruch nehmen. Ich habe auch im Leben von anderen Leuten gesehen, wie die nach 10 Jahren mit Jesus keinen Vorteil mehr gesehen haben. Das hat mein Herz sehr getroffen. Es war sehr traurig. Weil Jesus ist unser Lohn. Und wenn wir Jesus nicht in diesem Leben haben, dann haben wir unser Ziel verpasst. Dann leben wir umsonst. Halleluja. Ich möchte jetzt die Möglichkeit geben, wenn jemand hier sitzt und Gott noch nicht kennt, der heißt Gott löse. Ich möchte euch ermutigen, Gott anzuerkennen als Gott und ihm Ehre zu geben, zu ihm zu kommen und zu sagen, ich brauche dich, weil du hast mich geschaffen. Als ich verstanden habe, dass Gott für ein kleiner Marianne sich sehr interessiert und dass er mich liebt, ich war überwältigt von seiner Liebe, habe ich gesagt, ja Gott, ich möchte mit dir leben. Seitdem musste ich auch viele Entscheidungen treffen. Und ich freue mich, dass ich gute Freunde habe, die mich immer wieder unterstützen und ermutigen. Und dass Gott mir mehr und mehr Weisheit gibt, gute Entscheidungen zu treffen. Eine davon ist, egal in welche Situation ich gerate, ich werde Gott Ehre geben. Das habe ich jetzt, diese Entscheidung getroffen, wenn mir gut geht. Uns geht sehr gut. Wir sind sehr gesegnet. Und wir können auch ein Segen für andere sein. Aber wer weiß, was morgen kommt. Und diese Entscheidung habe ich schon getroffen. Ich möchte mit Jesus sein. Übrigens habe ich nochmal festgestellt, dass die beste Investition ist in Reich Gottes. Ich weiß, dass auch viele von euch diese Entscheidung für sich selbst getroffen haben oder erkannt haben. Das freut mich. Aber das habe ich für mich festgestellt. Und so möchte ich heute die Gelegenheit geben, Gott als Gott anzuerkennen und dein Lebensziel nicht zu verpassen. Wir wollen aufstehen und ein Gebet zusammen beten. Bitte sprich mir nach. Herr Jesus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist und dass du für meine Sünde gestorben bist, damit ich mit Gott versöhnt werden kann. Ich danke dir und ich erkenne dich als Gott. Sei du der Herr meines Lebens. Amen.
Liebe Hörerin, lieber Hörer, mein Name ist Bernd C. Trümper. Ich bin Pastor des Christuszentrums Limburg. Ich freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben, diese Aufnahme anzuhören. Möglicherweise sind Sie überrascht über die Art, wie hier über Gott gesprochen wird, und Sie fragen sich, ob es wirklich möglich ist, Jesus heute persönlich zu begegnen. Jesus Christus ist real. Tatsächlich ist unser Verstand nicht fähig, diesen wunderbaren Gott der Bibel ganz zu erfassen. Die Bibel lehrt uns, dass wir uns nur auf eine einzige Weise Gott nähern können. Durch Glauben. Jesus machte uns anhand des weltbekannten Senfkornbeispiels deutlich, dass wir nicht überfordert sein würden, genug Glauben aufzubringen, um ihm zu begegnen. Niemand wird Nachfolger Jesu Christi, nichts anderes bedeutet das Wort Christ, ohne Jesus als Herrn über sein Leben anzunehmen. Die Voraussetzungen sind für viele fast zu leicht. Wenn sie glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dass er für ihre Schuld am Kreuz starb und nach 3 Tagen von den Toten auferstand, erfüllen sie bereits die Hälfte der Voraussetzungen. Die andere Hälfte ist ihr Wunsch, von ihrem bisherigen Lebensstil umzukehren und von nun an Jesus Christus die uneingeschränkte Herrschaft über ihr Leben zu geben. Die Folgen werden sie erstaunen. Plötzlich sind sie nie mehr allein. Jesus Christus hat ihnen versprochen, immer und überall bei ihnen zu sein. Er ist von dann ab ihr Helfer. Er hört ihnen zu, er tröstet sie und er hilft ihnen aus jeder Krise ihres Lebens. Außerdem haben sie auf einmal überall Geschwister. Warum? Nun, viele Menschen auf der ganzen Welt, in den verschiedensten Kirchen und Gemeinden, sind bekennende Christen. Sie haben nun denselben Vater wie diese und sind folglich verwandt. Vielleicht leben sie in Limburg oder Umgebung. Nun, dann haben sie die Gelegenheit, viele interessante Menschen kennenzulernen, die zwar sehr unterschiedlich sind, aber alle die Liebe Gottes in ihrem Herzen wohnen haben. Und das werden sie spüren. Der Start in ein Leben mit Jesus Christus ist nicht schwer oder kompliziert. Ich werde anschließend ein einfaches Gebet sprechen, das Sie von ganzem Herzen nachsprechen können. Tun Sie das, verspreche ich Ihnen, dass Jesus noch heute in Ihr Herz einziehen wird und Sie nie mehr dieselbe oder derselbe sein werden. Beten Sie dieses Gebet und machen Sie ganze Sache mit Gott. Sprechen Sie mir bitte nach. Herr Jesus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Ich glaube, dass du auch für meine Fehler und mein Versagen am Kreuz gestorben bist. Ich glaube, dass du von den Toten auferstanden bist und nun zur Rechten des Vaters sitzt. Ich habe viele Fehler gemacht. Menschen verletzt und mein Leben an deinem Willen vorbeigelebt. Bitte vergib mir und hilf mir, in deinen vollkommenen Plan für mein Leben hineinzufinden. Du sollst von nun an der Herr meines Lebens sein. Ich danke dir, dass ich jetzt neues Leben empfangen habe. Und ein Kind Gottes geworden bin. Amen. Wenn Sie dieses Gebet von ganzem Herzen gebetet haben, sind Sie jetzt ein Kind Gottes geworden. Gott selbst wird Ihrem Geist bestätigen, dass Sie nun Gottes Tochter, Gottes Sohn sind und ewiges Leben haben. Hier noch ein paar wichtige Tipps, damit Sie in Ihrer Beziehung zu Gott schnell wachsen und ein erfolgreiches Leben führen können. Tipp 1. Suchen Sie sich eine Gemeinde, in der das volle Evangelium gepredigt wird. Und gehen Sie regelmäßig in die angebotenen Veranstaltungen. Am besten Sie besuchen dort einen Glaubensgrundkurs, um die Fundamente des Glaubens kennenzulernen. Wenn Sie im Landkreis Limburg-Weilburg oder Umgebung wohnen, kommen Sie doch gerne zum Christuszentrum Limburg. Wir bieten solch einen Glaubensgrundkurs 1 bis 2 Mal im Jahr an. Die Teilnahme ist für Sie kostenfrei und völlig unverbindlich. Ein weiteres Highlight des Christuszentrums, das wie kaum etwas anderes Ihr geistiges Leben bereichern wird, ist das spezielle Begegnung mit Gott Wochenende, das wir regelmäßig anbieten. Hier können Sie in einer sehr intensiven Zeit mit Gott sein aktives Handeln an sich selbst erleben und Gott so nahe kommen, wie das im Alltag nur sehr selten geschieht. Informationen hierzu senden wir Ihnen gerne zu. Tipp 2. Lesen Sie jeden Tag in der Bibel. Die Heilige Schrift ist das geschriebene, durch den Heiligen Geist inspirierte Wort Gottes. Es ist die perfekte Anleitung für Ihr Leben. Immer bevor Sie darin lesen, sollten Sie Gott bitten, Ihnen die Schriftstellen aufzuschließen, die Ihnen in der jetzigen Situation helfen können. Beginnen Sie damit im Neuen Testament, dem zweiten Teil der Bibel, zu lesen. Dort geht es um Jesus Christus. Sie werden ermutigt und auferbaut. Gerne senden wir Ihnen kostenfrei einen Bibelleseplan zu. Tipp 3. Sprechen Sie mit Gott im Gebet, um ihn besser kennenzulernen. Reden mit Gott ist nicht nur ein einseitiges Abladen Ihrer Probleme. Gott wird Ihnen auch antworten. Er hat fest versprochen, dass er unsere Gebete, wenn wir sie im Glauben vor ihn bringen, auch beantworten wird. Er redet auf unterschiedliche Weise. Manchmal spricht er direkt zu mir in meinen Gedanken. Oft tut er es aber durch sein Wort, die Bibel, oder durch andere Christen. Seien Sie gespannt und rechnen Sie fest damit, dass Gott sich Ihnen offenbaren wird. Mein Hauptziel und das aller meiner Mitarbeiter ist es, Menschen mit dem lebendigen Gott bekannt zu machen. Wenn Sie Jesus durch diesen Dienst kennengelernt haben, würde ich mich sehr freuen, von Ihnen zu hören. Vielleicht schreiben Sie mir einen Brief, dann bitte an Pastor Bernd C. Trümper, Schulstraße 5 in 65558 Heistenbach. Oder Sie schicken mir einen Fax an den 06432 98174 oder eine E-Mail an info@cclm.de, alles klein geschrieben. Ich verspreche Ihnen, ich werde meine Freude über Ihre Entscheidung für Jesus mit vielen anderen Christen teilen. In der Bibel steht, dass die Engel im Himmel feiern für jeden einzelnen Menschen, der zu Gott findet. Besonders freuen würde ich mich, Sie einmal persönlich kennenzulernen. Unsere Gottesdienste sind jeden Sonntag um 10 Uhr in unserem Gemeindezentrum, dem alten Limburger Metropoltheater in der Josef-Ludwig-Straße 2. Wie auch immer, ich freue mich sehr, von Ihnen zu hören. Erlauben Sie mir noch einen letzten Hinweis. Wenn Sie über einen Internetzugang verfügen, schauen Sie doch einmal auf unsere Website vorbei. Unter www.cclm.de finden Sie zahlreiche interessante Informationen und Fotos zu unseren Veranstaltungen. Besonders der Download-Bereich mit Predigten im MP3-Format zum kostenfreien Download ist vielerorts ein Geheimtipp. Kopieren und auf CD brennen ist ausdrücklich erlaubt. Also schauen Sie mal vorbei unter www.cclm.de. Ich wünsche Ihnen gottesreichen Segen, Ihr Bernd C. Trümper.